Nichts erspannend und sie haben nicht einmal die neue Adresse richtig bekommen, aber trotzdem hat mich der Brief erreicht und es ist so schön, wenn man einen Brief an einer neuen Adresse kriegt und weiß, ja, da bin ich jetzt zu Hause. Ich glaube, heutzutage sind wir nicht so oft begeistert, wenn wir Briefe erhalten und ich glaube, gerade über moderne Medientechnologie ist es halt sehr einfach geworden, dass man Botschaften über die ganze Welt in ja, weniger als einer Sekunde verschicken können. Aber ich glaube, vor ein, zwei Generationen sogar war das etwas ganz was anderes. Und vor allem, wenn man mal 2000 Jahre zurückdenkt. Wie muss es damals gewesen sein, wenn man einen Brief erhalten hat? Das muss doch was wirklich Besonderes gewesen sein. Was Begeisterndes, dass man ein Schreiben kriegt von jemandem, dass es überhaupt möglich ist, dass dieser Brief einen erreicht hat. Dass jemand überhaupt schreiben kann, dass jemand lesen kann, dass es verstanden werden kann. Und ich glaube, so ist es auch der Gemeinde in Ephesus gegangen, wie sie den Epheserbrief von Paulus bekommen haben. Ich möchte, dass wir heute in der Predigt ein bisschen was von dieser Begeisterung verstehen, die damals die Gemeinde erfüllt haben muss, wie sie den Brief von Paulus erhalten haben. Was hat es für sie bedeutet, dass sie von Paulus dieses Schreiben erhalten haben? Und wie können auch wir vielleicht durch diesen Brief Gottes Wirken auf eine besondere Art und Weise erfahren? Das ist der Fahrplan für die heutige Predigt. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen, was so eigentlich auch rund um den Brief passiert. Und wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten uns mit dem Brief ein bisschen mehr beschäftigen und in jeder Predigt eben eine Stelle durchnehmen. Heute wird es eher so ein bisschen eine Übersicht sein. Aber wie gesagt, vor allem geht es mir darum, dass wir die Begeisterung erfahren, die die Leute damals erfahren haben. Also zuerst einmal, wer schreibt eigentlich den Brief an wen? Und da kommen wir auch schon zum heutigen Predigttext. Das sind die ersten zwei Verse vom Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 1, Verse 1 bis 2 und das lese ich kurz vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also wer schreibt da? Das ist der Paulus. Ein Apostel, wie er sagt, Apostel, das kann einfach nur Gesandter oder Missionar bedeuten und der Paulus war sehr viel unterwegs. Aber hier hat es natürlich auch die Bedeutung eines besonderen Apostels, wie die 12 Jünger unseres Herrn Jesus, Leute, die Jesus aus wirklich selbst gesehen haben. Also der Paulus, der sagt damit, er hat eine besondere Stellung gehabt als Apostel. Und er ist ein Apostel, sagt er, nach Gottes Plan und Willen. Das schreibt er auch in einigen anderen Briefen. Der einzige Unterschied ist hier, dass er sonst niemanden erwähnt, der bei ihm ist. Oft sagt er, ich schreibe mit meinen Geschwistern oder ich schreibe mit meinen Freunden an euch. Hier ist es einfach nur er. An wen schreibt er? Er schreibt an Ephesus. Und die Gemeinde in Ephesus, die hat den Paulus eigentlich sehr, sehr gut gekannt. Er sagt, sie sind Heilige und Gläubige an Jesus oder sie sind Jesus treu, könnte man auch sagen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das in euren Bibeln entdeckt habt. Bei manchen Bibeln ist da bei Ephesus eine Fußnote drinnen. Ich lese euch mal vor, was bei mir in der neuen Genfer Übersetzung in der Fußnote steht. Andere Leseart ohne in Ephesus. In diesem Fall wäre der Brief ein Rundschreiben, wo der Platz für den Ortsnamen bewusst freigelassen wurde. Wir haben ja nicht mehr die originalen Manuskripte von den Briefen, die sind ja oft kopiert und kopiert und kopiert worden und da haben sich mit der Zeit auch Abschreibfehler eingeschlichen. Und manchmal haben Leute geglaubt, es sind Abschreibfehler drinnen und deswegen haben sie was hinzugefügt. Jetzt ist die Frage, in manchen von diesen Kopien, die wir heutzutage noch haben, von vor knapp 2000 Jahren, stehen da diese zwei Worte in Ephesus nicht drinnen. Und es sind zwar nicht sehr viele Manuskripte, aber es sind doch genügend, dass man sagen kann, das war wahrscheinlich kein bloßer Abschreibfehler. Also wieso fehlt da in Ephesus in so vielen Manuskripten? Manche haben gesagt, na ja, das ist halt ursprünglich nicht drinnen gestanden und dann, wie man die Briefe gesammelt hat, dann hat man gesagt, okay, der ist an die Epheser geschrieben worden, schreiben wir doch in Ephesus dazu. Aber ursprünglich, wenn man das ohne diese zwei Worte liest, wäre es eine ziemlich komische Übersetzung und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich persönlich glaube, die neue Genfer Übersetzung in der Fußnote, die hat das da richtig erkannt. Das ist ein Rundbrief gewesen und man hat damals einfach den Ortsnamen freigelassen. So wie wir das heutzutage auch oft gewohnt sind. Ein Brief oder ein Plakat, das irgendwo ausgehängt wird und da kann man dann einen Stempel dazugeben von dem Ort, wo das halt hingehört. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei diesem Brief gewesen sein. Er ist schon an die Gemeinde in Ephesus geschickt worden, aber wahrscheinlich nicht nur. Es war ein Rundbrief, der einige Gemeinden in der Gegend erreicht hat. Deswegen, glaube ich, brauchen wir uns nicht verunsichern lassen von solchen Fußnoten und können da durchaus uns kritisch auch damit beschäftigen, weil wenn wir überzeugt sind, dass es wirklich Gottes Wort ist, dann wird es auch Antworten haben für uns. Wir werden uns heute trotzdem ein bisschen mit der Situation in Ephesus beschäftigen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir, wenn wir den Brief verstehen wollen, auch die Situation der Empfänger verstehen. Und nachdem ja Ephesus einer der Empfänger des Briefes war oder wahrscheinlich die Gemeinde, die dann das Zentrum war, die den Brief gesammelt und abgeschrieben hat, und deswegen finden wir eben diese Worte in Ephesus in den meisten Manuskripten, werden wir uns jetzt ein bisschen mit der Geschichte von Paulus und den Ephesern anschauen. Man könnte fragen, wieso schreibt Paulus überhaupt diesen Brief? Er sagte ja gar nichts in seiner Anschrift. Also kommt's mit auf eine Reise mit mir nach Ephesus vor 2000 Jahren. Das ist eine Provinzhauptstadt in der westlichen Türkei, an der Küste gelegen. Und die Provinz, die hat Asien oder Asia geheißen, eine römische Provinz, die so den Westen der Türkei ungefähr ausgemacht hat. Bekannt war diese Stadt vor allem für eines der 7 Weltwunder. Weißt du, welches Weltwunder dort war? Die 7 Weltwunder haben wir die in der Schule gelernt. Boah, ich weiß nicht mehr, ob ich die aufzählen kann. Es war ein Tempel dort. Artemis-Tempel, richtig. Artemis oder dann römisch die Diana, die Göttin. Und auf den Tempel waren sie sehr, sehr stolz in Ephesus. Der hat die Stadt ausgemacht. Viele Leute sind nur deswegen nach Ephesus gekommen, um dort Opfer zu bringen. Und die Epheser, die waren sehr, sehr stolz auf ihren Tempel und auf ihre Göttin. Der Paulus, der ist ja als Missionar sehr, sehr viel gereist und er war sehr viel unterwegs. Auf seiner zweiten Missionsreise war er unter anderem lange in Korinth unterwegs. Und dann ist er eben wieder zurück nach Jerusalem und Antioch. Und am Rückweg ist er kurz mal in Ephesus stehen geblieben. Und er hat, wie er das immer so gemacht hat, halt in der Synagoge gepredigt. Und die Leute haben gesagt, hey komm, bleib doch bei uns. Wir wollen mehr von dieser Botschaft hören. Aber er hat bloß gesagt, ich komme zurück, wenn es Gottes Wille ist. Aber jetzt muss ich weiterziehen. Und er hat Priscilla und Aquila, seine treuen Mitarbeiter, dort gelassen. Aber dann, nach einer kurzen Pause in Antioch, ist er auf seine dritte Missionsreise gegangen und da ist er fast sofort nach Ephesus gegangen und hat 3 Monate lang in der Synagoge gepredigt. Das hat er eigentlich in jeder Stadt gemacht, dass er in die Synagoge gegangen ist, weil da hat man schon eine gewisse Basis gehabt mit den Leuten. Die haben ja die Tora, das heutige Alte Testament, gehabt. Und er hat die einfach nur aufschlagen müssen und in seiner Predigt sagen können, schaut mal, da überall ist Jesus drinnen, die ganzen Prophezeiungen. Jesus hat es erfüllt. Und über diese 3 Monate haben halt einige der Juden das verstanden und sind zum Glauben gekommen. Aber andere waren sich da nicht so sicher mit dieser neuen radikalen Botschaft von Paulus, dass der Messias schon gekommen ist und dass sich jetzt plötzlich ihr Leben verändern muss. Und deswegen hat er Schwierigkeiten bekommen in der Synagoge und sie haben ihn dann mehr oder weniger rausgehaut. Und dann hat er 2 Jahre lang täglich unterrichtet in einem Saal, der einem Mann namens Tyrannus gehört hat. Stell dir mal vor, du heißt Tyrannus. Bist entweder Dinosaurier oder Diktator. Boah. Und dieser Tyrannus, der war weder das eine noch das andere, der war gütig zum Paulus und hat ihn da 2 Jahre lang lehren lassen. Und in dieser Zeit sind so viele Leute zum Glauben gekommen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die gesamte Bevölkerung der Region Gottes Botschaft gehört hat. Bist du fertig? Die gesamte Bevölkerung der Region hat Gottes Botschaft gehört. Also Leute sind zum Glauben gekommen, sind rausgegangen in die Vororte von Ephesus, raus in die Dörfer und haben diese Botschaft verkündet. Und es hat einen wirklichen Unterschied gemacht dort. Leute, die vorher vielleicht Götter angebetet haben, wie die Artemis, oder okkulte Praktiken gelebt haben, von Dämonen besessene, die sind geheilt worden. Und die haben dann all ihre alten Zauberbücher und Utensilien, die sie damals verwendet haben, auf einen Haufen gegeben und verbrannt und haben gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und die Stadt hat das mitbekommen. Viele Leute haben das gesehen. Und das Wirken von Paulus und der frühen Gemeinde da in Ephesus, da sind so viele Leute zum Glauben gekommen, dass dann, lesen wir in Apostelgeschichte, ein Mann namens Demetrius, das war ein Silberschmied, und sein Job war es, dass er Nachbildungen vom Tempel macht oder von der Göttin Artemis. Der hat gesagt, jetzt sind so viele Leute Christen geworden. Jetzt kauft keiner mehr unsere Produkte. Was sollen wir jetzt machen? Und er hat seine Handwerkerkollegen eingeladen und hat gesagt, das gibt's doch nicht. Unser Geschäft, das ist komplett zum Vergessen. Keiner kauft mehr unsere Tempelnachbildungen. Und die haben einen Aufruhr gestartet in der Stadt. Und alle Leute sind zusammengekommen in der Stadt, durch die Stadt gelaufen, haben geschrien, groß ist die Artemis in Ephesus. Und die sind in das Amphitheater gerannt. Und dort haben sie dann geschrien und geschrien und geschrien, haben 2 Freunde von Paulus erwischt, der Paulus war zum Glück nicht dabei. Und dann hat es einen Mann gegeben, der Alexander, der war ein Jude, der hat sich gedacht, so, jetzt gehe ich mal vor diese 1000 Leute, die da auf mich schreien und erkläre ihnen mal, was da los ist. Der war ein Jude, der hat natürlich auch Angst gehabt. Und wie die Leute in dem Theater mitbekommen haben, dass es ein Jude war, haben sie 2 Stunden lang geschrien, groß ist die Artemis in Ephesus. Und wir lesen in dem Bericht in der Apostelgeschichte, dass nicht mal alle gewusst haben, was überhaupt geschrien worden ist. Und es war einfach ein komplettes Chaos. Bis dann schließlich ein Beamter gekommen ist und diese Versammlung aufgelöst hat. Der Paulus ist dann bald verschwunden aus der Stadt. Ich habe mich mit dieser Stelle vor kurzem wieder beschäftigt und habe mir gedacht, was für einen Unterschied diese Gemeinde in der Stadt und Umgebung gemacht hat. Wie schaut das bei uns aus? Suchen wir das Wohl unserer Stadt und was würde passieren, wenn viel mehr Leute bei uns plötzlich zum Glauben kommen? Wenn die Leute, die da in diesem Bauten bald einziehen werden, alle zum Glauben kommen? Was wird sich ändern für das Ansehen von Christen in unserer Stadt, in unserem Land? Was wird sich in der Wirtschaft ändern? Welche Berufsgruppen gibt es bei uns, die plötzlich keinen Zuwachs mehr erleben würden? Welche Industrien? Wo könnten wir da wirklich einen Unterschied machen? Wo könnten wir so einen großen Unterschied machen, dass manche Leute sagen, bah, jetzt sind so viele Christen in der Stadt, jetzt muss ich zusperren. Ich finde schon alleine, das ist ein Zeugnis von dem, was Gott immer wieder wirkt durch seine Gemeinde und damals besonders in Ephesus durch den Paulus. Aber der Paulus musste dann weiterreisen und wir haben das ja auch als Gemeinde erlebt, dass Leute zu uns gekommen sind und wieder weiterreisen. Und gerade der Paulus, der dürfte eben wirklich einen Dienst gehabt haben, der sehr vielen Gemeinden für eine kurze Zeit wirklich einen Sprung nach vorne gegeben hat. Und auf seiner Rückreise dann geht er nicht mehr direkt nach Ephesus, sondern in die Nachbarstadt, nach Milet. Und dort lässt er die Leiter der Gemeinde zu sich rufen und er hat eine Abschiedsrede gehalten, weil er gewusst hat, er wird wahrscheinlich nie wieder nach Ephesus kommen können. Und Er erklärt ihnen nochmal, was er mit seinem Dienst da weitergeben wollte. Und ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen. In Apostelgeschichte 20 ist das. Seine Abschiedsrede an die Gemeindeleiter in Ephesus. Ich lese da vor von Vers 28, was er da zu den Leitern und natürlich auch zur Gemeinde dann sagen möchte. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich, Tag und Nacht, jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe. Und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das Erbe erhaltet. Diese Worte aus seiner berührenden Abschiedsrede, die gelten auch für jeden Leiter in unserer Gemeinde und jeden, der in einem Dienst, in irgendeiner Leitungsfunktion dabei ist. Das sind sehr schwierige Worte, denke ich mal. Aber das Gute ist, was er am Schluss sagt. Ich vertraue euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Vertrauen wir genauso, dass Gottes Botschaft weiterhin wirkt? Dass es nicht nur auf einzelne Personen konzentriert ist, sondern auf sein Wort und die Gnade, die Leben verändern kann. Der Paulus ist ein Beispiel für uns, weil er ist an keinem Ort mehr als 3 Jahre geblieben. Und trotzdem hat er Gott vertraut, dass es gut weitergeht mit den Gemeinden. Also fassen wir mal diese Geschichtestunde zusammen. Der Paulus, der hat da wirklich eine lange Zeit in der Gemeinde verbracht, eine lange Lehrtätigkeit und auch viele Schwierigkeiten erlebt. Aber in seiner Zeit dort, da ist die Gemeinde wirklich aufgeblüht und viele Leute haben das Evangelium gehört. Aber dann wird er gefangen genommen und geht nach Rom, ins Gefängnis bzw. in den Hausarrest. Und als er ja den Ältesten da gesagt hat, ich erwarte Schwierigkeiten bei euch, schreibt er ihnen jetzt einen Brief. Und ich denke, in dieser Situation können wir den Epheserbrief lesen. Ein Brief, der an eine Gemeinde oder an mehrere Gemeinden als Rundschreiben geschickt wird, die Schwierigkeiten erwarten, wo nicht immer alles leicht ist. Was schreibt Paulus jetzt eigentlich an die Epheser? Viele Leute, die sind erst vor kurzem zum Glauben gekommen und er sagt ihnen eigentlich, was heißt es, dass ihr jetzt Christen seid? Ihr seid vielleicht getauft worden, ihr habt euren Glauben öffentlich bekannt. Was heißt das jetzt? Und damit möchte er das Fundament für viele Gemeinden legen, weil er eben weiß, dass sie auch Schwierigkeiten und Verfolgung erwarten werden. Grob könnte man sagen, und das werden wir dann in den nächsten Wochen noch genau sehen, dass die erste Hälfte des Briefes ein bisschen theoretischer ist. Da erklärt er, was Gottes Liebe ist. Und in der zweiten Hälfte des Briefes wird dann praktisch gezeigt, wie können wir diese Liebe Gottes leben? Ihr merkt, es ist unser Gemeindemotto drin, Gottes Liebe leben. Und ich glaube, das ist auch das Motto dieses Briefes. Was ist Gottes Liebe und wie können wir sie leben? Deswegen glaube ich auch nicht, dass, wenn wir jetzt sagen, der Brief ist vielleicht an junge Christen geschrieben worden oder an Gemeinden, die erst seit ein paar Jahren bestanden haben, deswegen glaube ich nicht, dass der Brief oberflächlich wäre oder simpel. Ganz im Gegenteil. Wenn wir erkennen werden, wie tiefgründig dann Paulus das Evangelium erklärt und Gottes Liebe, eine ewige Perspektive und Gottes Gnade ganz besonders erfahren dürfen, dann wird es auch Auswirkungen bei uns haben, da bin ich mir sicher. Der Paulus erklärt dann auch in dem Brief, was für Auswirkungen das hat unter Christen, die entweder von einem heidnischen oder von einem jüdischen Hintergrund sind und die sich damals nicht sehr gut verstanden haben. Er sagt, ihr seid jetzt zusammen, ihr seid ein Volk, ein Bauwerk, eine Familie, weil ihr habt ein Ziel. Ihr seid eine Einheit in dieser Vielfalt. Und wenn ich mich da so ein bisschen herumschaue, dann sind auch wir eine ziemlich bunte Gemeinde. Und für uns, glaube ich, wird es auch spannend sein, was es heißt, dass wir Einheit in Vielfalt leben dürfen und gemeinsam auf Jesus schauen. Verschiedenen Ansichten vielleicht, verschiedenen Fragen, aber doch vereint durch den Glauben an Jesus. Und das beschreibt dann Paulus vor allem in den späteren Kapiteln. Wie lebt man jetzt eigentlich, wenn wir wirklich alle zu Gottes Volk gehören? Wie lebt man in der Gemeinde, in der Familie, in der Arbeit? Wenn man wirklich glaubt, dass Gottes Liebe, so wie Paulus das beschrieben hat und auch der Daniel vorhin ein paar Verse gelesen hat, wenn wir das wirklich glauben, dann muss es unser Leben verändern. Dann geht das gar nicht anders. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass für jeden von uns etwas dabei sein wird, wenn wir diesen Brief studieren werden und uns in den Predigten anschauen. Und ich freue mich über die Chance, dass wir diesen Rundbrief an Trauen gemeinsam lesen dürfen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass da in manchen Manuskripten diese zwei Worte in Ephesus fehlen, weil da können wir wirklich für uns an die Gemeinde in Trauen einsetzen. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal ermutigen. Ich glaube, auch wir sind immer wieder im Umbruch. Bei uns verändern sich auch immer wieder einige Sachen, genauso wie damals in Ephesus. Und auch wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir einen Unterschied in dieser Stadt machen? Vielleicht nicht, dass es so einen Aufruhr gibt und tausende Leute in Stadion in Trauen zusammenkommen oder am Hauptplatz, wobei wäre auch was Schönes, oder? Auch wir erleben, glaube ich, gesellschaftlich immer mehr Druck von außen und müssen uns überlegen, wie gehen wir damit um. Zurück nochmal zum Schluss zu den Ephesern. Die haben nämlich dann wirklich Spannungen erlebt. Und der Tom hat vorhin vom Timotheusbrief vorgelesen, der war in Ephesus. Das war ein junger Leiter, den der Paulus in Ephesus zurückgelassen hat. Und der Paulus hat ihm geschrieben, wie er mit dieser falschen Lehre, die dann geherrscht hat, umgehen soll. Und es dürfte gewirkt haben, weil wir lesen ganz am Schluss vom Neuen Testament in der Offenbarung ein Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da schreibt Jesus an die Gemeinde: Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast viel Ausdauer bewiesen und um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also sie dürften dann durch den Dienst von Timotheus und die Briefe von Paulus ganz gut mit ihren Schwierigkeiten umgegangen sein. Aber doch einen Vorwurf, schreibt Jesus dann, muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Lassen doch wir genauso den Brief von Paulus in unserer Gemeinde wirken. Dass wir genauso wie die Gemeinde in Ephesus Schwierigkeiten überwinden können durch Gottes Wort. Damit auch wir als Trauner Gemeinde eines Tages hören, ich kenne euren unermüdlichen Einsatz und eure Ausdauer, dass ihr keine Lügner duldet, dass ihr es gut mit der Stadt gemeint habt und dass wir vielleicht sogar hören und dass ihr eure erste Liebe nicht verlassen habt. Lassen wir den Epheserbrief in unserer Gemeinde noch mehr wirken, als er damals in Ephesus gewirkt hat. Dass wir unsere erste Liebe nicht verlieren. Das ist meine Vision für diese Predigtreihe. Und da hoffe ich, dass Gottes Wort wirklich mächtig wirkt. Amen. Ich bete noch schnell für uns. Herr, ich möchte dich für jeden von uns bitten, dass wir uns auf dein Wort einlassen können. Hilf uns jetzt auch in der nächsten Zeit, wenn wir uns diesen Brief anschauen, persönlich, zu zweit, in Hauskreisen und auch in den Predigten im Gottesdienst, dass wir mehr von deiner Gnade erkennen, dass wir kennen, was es heißt, deine Gnade und deine Liebe zu leben. Danke, Herr, dass das stimmt, was der Paulus da gesagt hat, dass deine Botschaft die Macht hat, unseren Glauben zu festigen. Herr, bitte benutze dein Wort und deinen Heiligen Geist, der ein Siegel auf unseren Herzen ist und so mächtig in uns wirkt, um uns aufzubauen, ermutigen und zu korrigieren. Erfülle du uns, Herr. Amen.